ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist Christoph Kehlbach. Hallo Christoph.
Hallo Fabian, grüß dich.
Christoph, über was wollen wir denn heute sprechen?
Wir sprechen heute über Drohnen und gemeint sind nicht männliche Bienen, sondern die Drohnen, die uns auch in den Nachrichten jetzt in letzter Zeit immer häufiger beschäftigt haben. Drohnenüberflüge, also kleine unbemannte Luftfahrzeuge, die teilweise jetzt in Europa auch Flughäfen lahmgelegt haben. Und da schließen sich ja einige rechtliche Fragen an.
Bist du denn schon mal mit einer Drohne geflogen oder hast du schon mal eine Drohne gesteuert?
Ich selbst gesteuert nicht. Ich weiß, wir haben meinem Vater mal eine geschenkt, aber ich glaube, die verstaubt eher so im Keller aktuell. Aber ich war kürzlich tatsächlich wandern und ein Freund von mir hatte eine Drohne dabei, mit der er dann so ein paar Luftaufnahmen immer auch mal gemacht hat von der Wandertour und so. Das war schon ganz interessant, ja.
Ich auch noch nicht, aber bei meinem Sohn geht es gerade los mit den ferngesteuerten Autos und ich kann mir vorstellen, dann dauert es nur noch ein paar Jahre, dann sind Drohnen auf jeden Fall ein großes Thema.
Das ist der nächste Schritt.
Ja. Aber wir reden natürlich auch wirklich hier jetzt über noch etwas größere Drohnen und ja, besondere Drohnen, nicht unbedingt nur die Drohnen, die man so im Supermarkt kaufen kann oder im Elektronikfachmarkt kaufen kann. Und genau, da geht es ja auch wirklich darum, dass das möglicherweise auch Gefahren bedeutet für Flughäfen oder halt Spionage beinhaltet oder vielleicht auch sogar Angriffe. Und das machen wir nicht alleine, sondern Christoph, wir haben auch Gesprächspartner.
Wir haben zwei Experten, Expertinnen eingeladen für heute, genau. Und wir gehen damit quasi einmal komplett durch die Bundesrepublik. In München sprechen wir gleich mit einer Expertin von der Universität der Bundeswehr und dann noch mit einem Rechtsanwalt, der in Hamburg sitzt. Also einmal von Süden nach Norden werden wir uns bewegen. Und dabei vielleicht, das war der Gedanke, ne, dass wir vom Großen aufs Kleine kommen, ein bisschen diese grobe Gesamtlage definieren und schauen, wie die großen politischen Fragen auch sind und dann am Ende aber auch schauen wollen, was hat das mit uns allen zu tun, wo reichen diese Fragen vielleicht auch wirklich ins Privatleben hinein und das besprechen wir dann mit dem zweiten Experten.
Super, dann würde ich sagen, starten wir los und schalten jetzt nach München. Dort sitzt Frau Jackson.
Genau, Verena Jackson von der Universität der Bundeswehr. Sie ist Sicherheitsexpertin, eine Fachfrau für Drohnen und genau wird uns, glaube ich, einiges erzählen können.
Hallo Frau Jackson.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass Sie dabei sind. Frau Jackson, ganz kurz, vielleicht zwei Sätze. Universität der Bundeswehr, was genau machen Sie dort?
Ja, also wir sind eine Universität, das heißt natürlich, wir forschen. Ich forsche rechtswissenschaftlich und mit so ein bisschen den weiteren Blick in die Sicherheitspolitik hinein. Und wir bilden natürlich auch, was unsere originäre Aufgabe ist, die angehenden Offiziere der Bundeswehr aus. Die bekommen bei uns einen universitären Abschluss und das ist ganz normal, Forschung und Lehre wie an jeder Universität auch.
Prima, dann wissen wir da Bescheid. Frau Jackson, unser Thema heute, das sind die Drohnen in München. Waren Sie ja auch am Flughafen dort gewissermaßen selbst mittelbar betroffen. Wie ist das denn, wenn Drohnen einen Flughafen lahmlegen oder sonst irgendwo kreisen über Deutschland? Wer ist denn da überhaupt zuständig, sage ich mal, auf deutscher Seite etwas dagegen zu unternehmen?
Also da muss man unterscheiden. Jetzt dieser klassische Fall der Flughäfen, da ist es eigentlich recht einfach. Da ist es zunächst mal die Bundespolizei, die ist bei uns ja, die Sicherheitsbehörde in dem Fall und muss Gefahrenabwehr betätigen. Wenn jetzt aber natürlich so eine Drohne nicht Halt macht über dem Flughafen, sondern auch aufs weite Land hinausfliegt, vielleicht über Felder in ein Dorf hinein, dann würde diese Zuständigkeit wechseln und dann wäre es die Landespolizei. Und da ist eben eine der Probleme, sag ich mal, unserer Gefahrenabwehr oder wie wir uns gegen Drohnen wehren können, dass wir halt nicht die eine zuständige Behörde haben, die immer zuständig ist, wenn wir irgendwo eine Drohne sehen.
Es gab ja jetzt auch immer mal wieder Gerüchte, dass Industrieanlagen oder Militäranlagen vielleicht ausgekundschaftet wurden mit Drohnen. Wie wäre es dann in so einem Fall?
Das ist zum Beispiel auch wieder unterschiedlich. Da kommt es drauf an, wie der Jurist immer so schön sagt. Also da, wenn es über Liegenschaften der Bundeswehr ist, also zum Beispiel bei uns auch in der Bundeswehr-Uni oder anderen Standorten, dann ist es die Bundeswehr originär, die praktisch tätig werden kann und muss für Gefahrenabwehr, also die Feldjäger bei uns in dem Fall, die Militärpolizei sozusagen. Aber auch da ist es wieder so, wenn die jetzt weiterfliegt, überfällt oder, wie Sie jetzt gerade angesprochen hatten, über ein ja, vielleicht privates Unternehmen oder eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur, dann wäre das wieder die Landespolizei. Und da wechselt wieder die Zuständigkeit und im Worst Case muss das innerhalb von Sekunden jeder wissen, wer dann was zu tun hat. Und das ist im Moment fraglich, ob das so klappt.
Und wie läuft das praktisch ab? Die Befehlsketten, sage ich mal, oder die Informationsketten, also ist da dann auch schon direkt irgendwie international die NATO mit involviert? Also findet da so der Informationsaustausch und dann die Entscheidungsfindung statt?
Also die NATO kommt da ganz zum Schluss rein. Also die wäre wirklich erst, wird auf den Plan gerufen, wenn wir wüssten, okay, das ist eine Bedrohung für uns, militärischer Art. Und vor allen Dingen auch, wir wissen, das kommt vom Ausland. Das war bis jetzt nicht der Fall. Also wir wussten oder wir wissen bis jetzt, das waren keine handelsüblichen Drohnen, wie wir sie vielleicht alle in der Freizeit betätigen. Aber wir können nicht, ich sage jetzt mal, gerichtsfest zuordnen, wo die herkommen, ob die von einem feindlichen Land sind oder überhaupt feindlich sind sozusagen. Aber man kann natürlich seine Schlüsse ziehen. Also von daher muss ich da, glaube ich, nicht weit ausholen, dass man sicherlich Anhaltspunkte hat, wo die herkommen könnten. Aber wenn wir eine normale Drohne jetzt erstmal sehen oder wie wir hier gesehen haben, auch in München oder über den Liegenschaften, dann ist es immer erst, sag ich mal, das erste Glied in der Kette, die Polizei. Entweder die Landespolizei, Bundespolizei oder die Polizei der Bundeswehr. Und da geht es dann ganz normal hoch von dem, der sie eben sichtet, der vielleicht die Wache am Zaun inne hat in der Schicht, der dann die Meldung macht und dann geht es nach oben. Aber es heißt nicht, dass das dann gleich, ich sage jetzt mal, bis zum Bundeskanzler in den Bundestag oder auch bis zur NATO hochgeht. Das ist relativ low level im Moment noch.
Aber heißt es im umgekehrten Fall auch oder auch nicht, dass dann der Streifenpolizist die Dienstwaffe zückt und einfach mal versucht, dann irgendwie die Drohne runterzuschießen? Also irgendwie eine Form von Rückmeldung muss es doch geben wahrscheinlich.
Ja, also er wird sicherlich erstmal eine Meldung machen, gerade wenn er in der Lage, wo wir uns jetzt befinden, sensibilisiert ist für diese Sichtungen. Er könnte theoretisch die Dienstwaffe zücken und das auch abschießen, wenn er in dem Moment wirklich sieht, da ist eine Gefahr für Leib und Leben oder Rechtsgüter. Er wird wahrscheinlich mit der Dienstwaffe nicht weit kommen, es sei denn, er ist wirklich ein ausgezeichneter Schütze und hat auch noch das richtige Kaliber dabei, sage ich jetzt mal. Da wird er, was auch wieder eins der Probleme ist, eben mit den Mitteln, die er so bei sich trägt oder auch die man am Mann oder an der Frau hat, je nachdem, in der Streife überfordert sein, also technisch und natürlich auch von der Ausbildung her.
Welche Mittel gibt es denn, um eine Drohne runterzuholen? Also Dienstwaffe war jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie kann man denn eine Drohne vom Himmel holen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Drohne an. Was ganz klassisch auch an den Flughäfen eingesetzt wird oder was auch der Bundeswehr zur Verfügung steht, das sind entweder stationäre oder mobile Jammer. Also das sind Gerätschaften, die die Funkfrequenzen stören und sozusagen die Drohne dann manövrierunfähig machen, ohne jetzt sie gleich vom Himmel zu schießen. Die geht dann im besten Fall in so einen Fail-Safe-Modus und kommt dann irgendwo, landet irgendwo ohne Schaden anzurichten. Das wäre eine Möglichkeit, die sehr praktikabel ist. Aber auch da muss man sagen, klappt nicht gegen jede Drohne. Gerade wenn wir uns nachrichtendienstliche militärische Drohnen angucken, die sind sehr robust. Die sind natürlich dagegen gehärtet, ne? Ist ja klar, die möchten ja eigentlich nicht vom Himmel geholt werden. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, wie Sie jetzt schon auch angesprochen haben, kinetisch, also mit Gewehren, mit Pistolen, mit allem, was sozusagen auch schießt. Auch da, es ist nicht immer möglich. Drohnen sind schnell, Drohnen sind wendig. Da nutzt die Pistole wenig. Die nächste Möglichkeit, was jetzt auch in der Diskussion auch nach den Drohnensichtungen war, ist zum Beispiel Drohnen mit Drohnen zu bekämpfen. Also entweder eine Drohne wirklich gegen eine andere Drohne zu steuern, dass die praktisch kollidieren und dann vom Himmelfall entrümmern. Oder Netzdrohnen, dass man eine Drohne mit einem Netz ausstattet, die dann gegen die andere Drohne Fahrt aufnimmt und die dann praktisch einsackt sozusagen in
den
Netz.
Bilder gesehen auch tatsächlich.
Genau, das war auch in Hamburg ganz, ich glaube vor 2-3 Wochen, als die passend zu den Drohnen in Skandinavien auch die Übung der Bundeswehr dort war, da hat man das auch schön sehen können, da haben die das demonstriert. Das ist natürlich auch eine sichere Methode, dass halt einfach keine Trümmerteile vom Himmel fallen und kontrolliert. Aber auch da, man muss sagen, es gibt nicht diese eine Goldrandlösung, die gegen alle Drohnen immer hilft. Oder auch Laser ist viel diskutiert, dass man sie mit Laser abschießt, hat auch wieder Einschränkungen. Also das wäre das Optimum, wenn man sagt, man hätte eine Vielzahl von diesen Möglichkeiten am Standort und kann dann der Situation nach entsprechend auswählen.
Jetzt hatten wir am Anfang auch schon kurz thematisiert, die Zuständigkeit liegt grundsätzlich oder in den allermeisten Fällen bei der Polizei. Ihr Arbeitgeber, die Bundeswehr, ist dann erstmal außen vor, unter anderem ja auch wegen des Grundgesetzes. Also das stellt ja sehr hohe Hürden auf. Die Bundeswehr, die ja dann in vielen Fällen doch etwas besser und umfangreicher ausgerüstet ist als irgendwie eine Polizeibehörde. Die Bundeswehr im Inneren einzusetzen, das hat hohe Hürden, das geht nur in wenigen Ausnahmefällen.
Genau, das haben Sie ganz richtig gesagt. Normalerweise hat natürlich die Bundeswehr andere Mittel wie die Landespolizei oder auch die Bundespolizei. Von daher könnte sie, mal ganz abstrakt gesagt. Ja. Sie darf aber in vielen Fällen einfach nicht, weil, wie gesagt, das Grundgesetz hat da sehr hohe Hürden. Das hat natürlich bei uns historische Gründe, kommt aus der NS-Zeit, dass man da, als man das Grundgesetz sich überlegt hat und auch verabschiedet hat, sehr zurückhaltend war, was den Einsatz der Bundeswehr im Inneren anbelangt. Und da kommen wir in die Bredouille, dass, was die Bundeswehr ja schon länger macht und auch grundgesetzlich absolut fein ist die Amtshilfe. Zum Beispiel dieses klassische Sandsäcke-Schleppen, was wir alle kennen bei Naturkatastrophen. Ja. Oder auch in der Corona-Geschichte, dass man da unterstützt mit anderen Mitteln, die halt nicht eben militärisch sind. Das ist grundgesetzlich gedeckelt. Aber wir sprechen ja hier eben über eigentlich den Waffeneinsatz der Bundeswehr im Inneren gegen diese Drohnen. Und da kommen wir sehr schnell in Fragen, die uns das Grundgesetz im Moment eigentlich stellt, die modern sind, weil wir technologisch einfach weiter sind wie damals, als das Grundgesetz entstanden ist, aber eben an die Grenzen der Verfassungsmäßigkeit stoßen.
Genau, also da gibt es, glaube ich, ich erinnere mich auch noch an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo dann die Rede war, von einer Krisensituation katastrophischen Ausmaßes oder die große Naturkatastrophe, das kann sein, aber das wird man ja nicht annehmen können, wenn man eine Drohne sichtet irgendwo über einem Ort, wo die Drohne nicht hingehört. Diese Hürde dann zu überspringen, dazu bedarf es wahrscheinlich etwas mehr.
Ja, genau, was Sie ansprechen, ist auch diese Rechtsprechung, die im Nachgang des 11. September vom Bundesverfassungsgericht erlassen wurde. Da ging es um eine damalige Änderung des Luftsicherheitsgesetzes, was ja jetzt wieder eine Diskussion ist. Damals sollte die Bundeswehr eben Flugzeuge abschießen können, die gekapert wurden von Terroristen. Und das hat uns das Verfassungsgericht sprichwörtlich zerschossen, weil erstens mal, wie Sie sagten, ja, da gibt es natürlich heute auch noch die Problematik dieses besonders schweren Unglücksfalls, die erstmal tatbestandlich erfüllt sein muss, aber natürlich damals war die große Problematik auch die Menschenwürde. Man durfte nicht abwägen, Menschenwürde dieser Menschen im Flugzeug gegen Menschenwürde der potenziellen Opfer am Boden. Da muss man sagen, das ist jetzt bei den Drohnen ein bisschen anders. Die sind ja unbemannt. Da wird man keine Menschenwürdeabwägung treffen müssen, was jetzt die Drohne an sich anbelangt. Aber natürlich diese Tatbestandsvoraussetzung dieses besonders schweren Unglücksfalls müsste immer noch erreicht werden. Und das sieht man in den Fällen, die wir bis jetzt mit Drohnen gesehen haben, eigentlich nicht gegeben. Also da kommen noch ganz andere Fälle auf uns zu, müssten auf uns zukommen. Und dann ist natürlich auch da die Frage, kann man das ex ante, also im Vorhinein wirklich glasklar einschätzen, dass das jetzt auch die Gefahr ist, die sich realisiert, ne?
Also ist es quasi der Unterschied, ein Flugzeug, was nicht in den Luftraum von Deutschland gehört, da ist relativ klar, das darf da nicht sein, stellt eine Gefahr dar. Bei einer Drohne ist es erstmal noch nicht eindeutig, wer die fliegt und mit welcher Intention, deswegen macht das einen Unterschied, oder?
Genau, ja, genau. Also wir haben natürlich, was wir alle ja auch in den Köpfen hatten die ganzen letzten Jahrzehnte, wenn dann der Kampfjet des Feindes sozusagen bei uns über Berlin fliegt, dann ist jedem klar, dass da jetzt die Bundeswehr ran muss und Bundeswehr zur Not auch abschießen muss. Das wäre dann auch verfassungsrechtlich gedeckt. Wenn wir dann praktisch auch hier vielleicht von einem Angriff sprechen, dann kommen wir in den Verteidigungsfall oder in den Spannungsfall, dann ist das auch, ich sag jetzt mal lapidar gesprochen, kein Problem. Bei Drohnen ist es, wie Sie sagten, anders. Also wir haben die Drohnen hier, die uns stören, auch stören sollen, aber sie stellen einfach keinen Angriff dar im Sinne eines bewaffneten Angriffs oder eines Krieges. Diese Hürde haben wir nicht genommen. Und wenn wir nicht mal wissen, wo die Drohnen wirklich herkommen, oder wenn wir nicht mal wissen, was wollen die überhaupt, Spionage zum Beispiel, natürlich ist das, das macht man nicht, aber es ist jetzt kein bewaffneter Angriff im Sinne von, wir müssen jetzt die Bundeswehr auffahren. Also da sind einfach Unwägbarkeiten im Moment noch, die uns dadurch auch rechtlich die Hände binden.
Jetzt gab es ja große Diskussionen auch in den letzten Tagen und Wochen um die Möglichkeiten, wie ein Gesetzgeber reagieren kann. Auf Bundesebene wurde das Bundespolizeigesetz geändert, auch im Hinblick auf Drohnen. In Bayern beispielsweise wurde das Landespolizeirecht oder zumindest wurde noch nicht geändert, auch auf Bundesebene noch nicht. Aber es gibt diese Initiativen, Kabinettsbeschlüsse, ebenso in Bayern, was das Landespolizeirecht betrifft. Also da sind quasi die politischen Diskussionen am Laufen. Geht das alles so einfach? Wir haben eben über die engen Voraussetzungen gesprochen, die hohen Hürden, die das Grundgesetz da auch aufstellt. Müsste man, um quasi beispielsweise der Bundeswehr da den Weg zur Amtshilfe auch übers Luftsicherheitsgesetz irgendwie besser zu ermöglichen, müsste man da möglicherweise auch nochmal drüber nachdenken, auch das Grundgesetz dann zu ändern, um da zu sagen, die Polizei, wenn sie denn Amtshilfe braucht von der besser ausgerüsteten Bundeswehr, soll das irgendwie einfacher machen können?
Also ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, wenn das Luftsicherheitsgesetz die Änderung durch ist oder durch wäre, dass das auch dann nach Karlsruhe vorgelegt wird, dass das Verfassungsgericht dann da bestimmt auch drüber guckt, was sehr, sehr spannend wäre, was, wie gesagt, dann die unsere Verfassungshüter dazu zu sagen haben, ob das alles so passt. Ich denke, da gibt es Unterschiede, kann man nicht ganz vergleichen mit der Rechtsprechung, die ich eben erwähnt hatte, damals zur alten Änderung des Sicherheitsgesetzes in der Terrorabwehrgeschichte. Aber wenn man jetzt mal auch nach vorne schaut und sich diese Lage ansieht, wie wir gerade in der hybriden Lage, nennen wir das, sind, also man ist ja, wir haben es ja gehört von den Politikern auch, wir sind nicht mehr im kompletten Frieden, wir sind aber auch nicht im Krieg, sondern irgendwo dazwischen, also in so einer hybriden Kriegsführung. Und da wäre es natürlich eine Überlegung wert, dass man nicht nur die Bundeswehr überhaupt, dass man sagt, man hat hier eine neue Bedrohungslage für die Bundesrepublik. Man muss sehen, dass die Verteidigung, wie sie ausgestaltet ist im Grundgesetz, einfach dem nicht immer entspricht, dass wir wirklich verteidigungsfähig sind. Und da gibt es, wie Sie wissen, 5 Juristen, 6 Meinungen, unterschiedliche Meinungen, ja, ob man jetzt die Verfassung ändern sollte oder nicht. Aber so wie wir sie jetzt haben, also mit der Amtshilfe, kommen wir einfach nicht weit. Amtshilfe ist immer im Inneren der Bundesrepublik Deutschland, einfach ohne militärische Mittel. Mhm. Da kommt man auch nicht viel weiter. Wir bräuchten aber Regelungen, die uns erlauben, wirklich rechtssicher, auch im Inneren, wenn eben Not am Mann ist, wie in Drohnenfällen, könnte aber auch andere Fälle sein, die man sich vorstellen kann in Zukunft, dass wir sagen können, wir können im Notfall unter sehr, sehr engen Voraussetzungen die Bundeswehr eben vielleicht doch einsetzen, die einfach dann hilft der Bundespolizei oder den Landespolizeien. Und da ist es im Moment, wie wir sehen, mit zum Beispiel auch dem Begriff im 87 einfach nur der Verteidigung, die Bundesrepublik stellt eben die Streitkräfte zur Verteidigung auf. Wenn man da das weit auslegen würde, damit würde ich sagen, ist es eben nicht getan, weil wir einfach hier wirklich auch uns voranhalten müssen, dass wir die Verteidigung oder die Verteidigung einfach im Außen geregelt haben im Grundgesetz und es heutzutage einfach nicht mehr up to date ist. Aber wir eben diese verfassungsrechtlichen Hürden haben eben historisch. Wir haben diesen Parlamentsvorbehalt auch, der ja eigentlich greift. Also wirklich, wenn wir einen Angriff haben von außen, muss das Parlament das feststellen im Verteidigungs- und Spannungsfall, dass wir tätig werden können. Also eine wirklich sehr gute Kontrolle einfach haben, dass die Streitkräfte im Inland nicht zum Missbrauch eingesetzt werden können.
Ja, und wie Sie sagten, ne, also unterschiedliche Meinungen unter Juristen und auch in der Politik, also da gibt es ja auch durchaus Stimmen, die sagen, das sind teilweise dann schon Fälle des Verteidigungsfalles, die da fast erreicht sind. Sie haben das eben auch schon angedeutet. Also da laufen nicht nur die politischen Diskussionen, sondern auch noch die juristischen Diskussionen. Sehr spannendes Thema. Glauben Sie, das wird jetzt uns in Zukunft auch noch prägen? Also viele vermuten ja Russland hinter diesen Drohnenüberflügen. Das ist dann wahrscheinlich eine Situation, falls das so zutreffen sollte, die wird jetzt nicht von heute auf morgen sich einfach ändern und aufhören.
Genau das ist eben der Punkt. Also wenn wir uns angucken, wir haben jetzt Russland als, ich sag jetzt mal, Verdächtigen sozusagen. Es gibt aber auch genauso gut noch andere Länder, die da vielleicht nachziehen, wo sich auch die Lage sehr schnell ändern kann. Und wenn wir jetzt einen Schnellschuss machen, auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach gesetzliche Änderungen schaffen, das ist gut. Da müssen wir aber gucken, dass wir wirklich auch das verfassungskonform hinbekommen und uns wirklich vergewissern. Also das ist wirklich so ein bisschen mahnende Worte jetzt, dass dass wir uns in einer Lage befinden, die sich nicht ändern wird in einem Tag, in zwei Tagen. Es ist nicht wie zum Beispiel ein Terrorangriff durch ein Flugzeug, was meistens nur ein singuläres Ereignis ist, sondern wir haben viele Drohnensichtungen, wir haben Cyberattacken, wir haben Desinformation, also alles, was diese hybride Kriegsführung ausmacht. Und das wird sich in den nächsten Jahren zumindest gleichbleibend erhalten, wahrscheinlich sogar eher noch verschlimmern. Und da brauchen wir einfach eine Gesetzeslage, sei es einfach gesetzlich oder verfassungsrechtlich, am besten beides, das wirklich up-to-date ist.
Prima, ganz herzlichen Dank. Also spannende Informationen, dann bleiben wir auch besser mal in Kontakt. Wer weiß, was ich da rechtlich tue. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Das war Verena Jackson von der Universität der Bundeswehr aus München. Vielen Dank fürs Mitwirken. Ja, soweit also Verena Jackson aus München. Und wie vorhin angekündigt, wollen wir jetzt auch nochmal schauen, was das mit uns allen zu tun hat. Was bedeuten solche Drohnenüberflüge vielleicht auch für uns im Privatleben? Und dazu sprechen wir mit Stefan Hinners. Er ist Rechtsanwalt aus Hamburg, auch ein Experte für Luftfahrtrecht, selbst Pilot. Hallo Herr Hinners in Hamburg, grüße Sie.
Grüße zurück aus Hamburg.
Schönen guten Tag. Gibt es Drohnen aktuell bei Ihnen irgendwie über dem Flughafen? Aktuelle Meldungen heute? Nichts gesichtet.
Nein, im Augenblick ist da nichts.
Genau, aber das ist ja unser großes Thema heute. Dann offensichtlich sind die deutschen Flughäfen verschont. Sie sind ja Experte für das Thema. Ganz kurz erstmal die Frage, was bedeutet das denn für den Betrieb an einem Flughafen und für die Piloten und alle Bediensteten, wenn irgendwie Drohnen gesichtet werden über einen Flughafen? Das legt alles lahm, oder?
Das liegt alles lahm, weil die Drohnen sind klein, sind auf dem Radar nicht unbedingt zu erkennen. Und von daher kann man nicht sicher sein, wo sind die. Das heißt, man kann auch nicht sicher sein, ob nicht die nächste anfliegende Maschine mit einer Drohne kollidiert. Und deswegen muss der Flugbetrieb eingestellt werden, solange man sich nicht sicher sein kann, dass der Luftraum rein ist.
Also aus Sicherheitsgründen gewissermaßen muss man dann erstmal einen Riegel vorschieben. Okay. Das heißt, wenn dann Flüge ausfallen, was bedeutet das denn rechtlich in der Folge? Da hängt ja eine Menge dran. Also zum Beispiel nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung gäbe es zumindest grundsätzlich den Anspruch von Flugreisenden auf eine pauschale Geldzahlung, wenn ein Flug ausfällt. Ist das in solchen Fällen irgendwie realistisch oder doch eher ein Fall sogenannter höherer Gewalt?
Das ist ein typischer Fall höherer Gewalt. Denn das Luftfahrtunternehmen hat ja keinerlei Chance, da einzugreifen, irgendwie das zu steuern. Ja, also ein Luftfahrtunternehmen muss ein Ersatzflugzeug bereithalten unter Umständen, um bei technischen Defekten einen Ersatzflug stellen zu können. Oder muss ein anderes Flugzeug engagieren. Aber in diesem Fall, wenn einfach der Flugverkehr untersagt wird von der Flugsicherung, da kann das Luftfahrtunternehmen ja in keiner Weise Einfluss nehmen.
Und da nutzt auch das Ersatzflugzeug nicht, denn das hat ja auch denselben Flugraum zur Verfügung, der gesperrt ist.
Ja. Okay. Und der Drohnenpilot würde sich dann wiederum schadensersatzpflichtig machen?
Selbstverständlich. Also wir müssen ja schauen, was für ein Drohnenpilot ist das. Es gibt immer mal wieder Freizeitdrohnenpiloten, die in der Nähe eines Flughafens fliegen, meistens aus Unwissenheit oder einfach, weil die überhaupt nicht über die Situation nachgedacht haben. Und der macht sich schadensersatzpflichtig, selbstverständlich.
Aber man müsste ihn erstmal finden. Also, und das ist ja, glaube ich, auch bei vielen Drohnen gar nicht so einfach.
Also, den müsste man finden. Und es gibt mittlerweile eine Technik, die auch von vielen Landespolizeien genutzt wird, dass Freizeitdrohnen der bekannten Hersteller, dass die sich dort einloggen können mit einem Equipment und die Steuerung der Drohne übernehmen können und auch den Steuerer der Drohne detektieren können.
Sehen Sie da allgemein für die Zukunft Handlungsbedarf, also dass da noch mehr geregelt werden muss, weil das vielleicht ein Phänomen ist, was sich noch weiter ausbreiten wird?
Also ich glaube, die große Drohnenbegeisterung bei den Freizeitpiloten, da ist der Peak erreicht. Also die Menschen, die sowas toll finden, die haben so eine Drohne. Ich glaube nicht, dass da breitflächig was kommt. Also was wir jetzt beobachten ist, dass breitflächig die Rechtsverstöße von Drohnenpiloten verfolgt werden. Das Bundesaufsichtsamt in Langen, das dafür zuständig ist, hat also diverse Verfahren gegen Drohnenpiloten. Das wird auch mit hohen Bußgeldern verfolgt, weil da eine sehr große Nachlässigkeit zutage getreten ist, dass eben im unmittelbarer Nähe vom Flughafen in zu großer Höhe Drohnenflüge durchgeführt werden. Und dem wollte man einen Riegel vorschieben und die Menschen, die da nicht rechtskonform mit Drohnen umgehen, auch zur Rechenschaft ziehen.
Da muss man aber wahrscheinlich auch nochmal genau unterscheiden, sind es diese sogenannten Freizeitdrohnen, ist das irgendwie die Privatperson, die da mal die eigene Drohne fliegen lässt, oder ist das dann doch irgendwie eine größere konzertierte Aktion, die möglicherweise aus dem Ausland gesteuert ist? Viele vermuten ja auch jetzt hinter diesen größeren, massiveren Drohnenüberflügen, die es auch immer wieder jetzt in Europa gab, tatsächlich dann auch Russland zum Beispiel. Also man muss ja irgendwie dann auch erkennen, um was für eine Drohne handelt es sich da, oder?
Also eine Freizeitdrohne ist sehr gut erkennbar. Die hat ja einen Funkverkehr zwischen dem Drohnensteuerer und der Drohne, und zwar laufend. Und das kann man abfangen. Also ja. Das ist kein Richtfunk in dem Sinne, dass da nur quasi ein Funkstrahl direkt zur Drohne ist, sondern das ist eine Rundfunksendung sozusagen. Und das kann man abfangen und dann kann man auch sofort auslesen, genau welche Drohne das ist. Das heißt, eine Freizeitdrohne kann man sehr gut detektieren. Und die Drohnen, die hier die Flugplätze lahmgelegt haben, waren ersichtlich keine Drohnen, die für einen zivilen Gebrauch gedacht sind, aus meiner Sicht. Ich habe keine von diesen Drohnen öffnen oder sehen können. Deswegen ist das natürlich Spekulation. Aber das war jetzt auch keine Industriedrohne oder eine Drohne eines Vermessungsingenieurs oder so. Es gibt eben auch mittlerweile Institutionen, die Drohnen zur Vermessung, zu Fotoflügen industriell nutzen. Aber die sind registriert und die machen so etwas nicht, weil die natürlich detektierbar sind und darauf angewiesen sind, diesen Drohnenverkehr durchzuführen. Also die werden sich nicht zu Schulden kommen lassen. Das heißt, diese Drohnen, die waren ersichtlich dafür, genau dafür da, Flugplätze Alarm zu legen oder Störfeuer zu geben. Und da muss man andere Maßnahmen ergreifen. Das ist letztlich ein feindlicher Angriff aus meiner Sicht.
Und wie kann man genau jetzt diese Drohnen vom Himmel holen? Also wie funktioniert das praktisch heutzutage?
Da gibt es diverse Möglichkeiten. Die Einzelheiten kann ich, möchte ich auch nicht sagen. Es gibt aber Möglichkeiten. Da müssten Sie aber beim entsprechenden Ministerium, beim Bund nachfragen, ob diese Kenntnisse offenbart werden sollen oder dürfen.
Okay, den tun wir auch nochmal auf den Zahn. Dann bleiben wir doch mal vielleicht dann noch eine kleine Stufe niedriger im privaten Bereich, und zwar im ganz privaten, wenn ich zum Beispiel mit meinem Nachbarn oder so Probleme habe. Ich befinde mich irgendwie in meinem Garten, auf meinem Balkon, wo auch immer, und der Nachbar hat irgendwie so eine kleine Drohne noch mit einer Kamera dran und lässt die fliegen über mein Grundstück. Also das ist jetzt wirklich 2-3 Nummern tiefer als der möglicherweise aus Russland gesteuerte Drohnenüberflug, aber trotzdem etwas, was Leute manchmal stören kann. Auch das ist ja jetzt nicht unproblematisch, wenn da so in die Privatsphäre eingedrungen wird. Was kann man da denn machen?
Ganz und gar nicht. Also letztlich ist das gar kein Drohnenproblem, sondern das ist eine ganz allgemeine Rechtsfrage. Es wäre ja nichts anderes, als würde sich der Nachbar auf die Leiter stellen oder mit einem Fernglas in ihren Garten schauen oder eine Webcam aufbauen. Die Drohne ist ja sozusagen nur Träger der Kamera. Ja. Bietet natürlich mehr Möglichkeiten des Überfluges. Also das ist eine Besitzstörung. Hat eins, und das ist eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte, und Sie können da Unterlassungsrechte geltend machen gegen den Nachbarn. Das kann natürlich dann auch mal Beweisschwierigkeiten geben. Nicht so,
das ja, war aber, ich aber gar dann nicht, doch klassisches ne? Zivilrecht, ne? Wenn wir das aber richtig das verstehen.
Genau, klassisches Zivilrecht, richtig.
Genau, also was haben wir da? 1004, erinnere ich so ein bisschen. BGW ist das, glaube ich, ne? Dieser Unterlassungsanspruch.
Genau.
Also die Steinschleuder ist keine Option.
Also das hängt ein bisschen davon ab. Sie haben natürlich gegebenenfalls, können Sie Notwehrrecht bei einem unmittelbaren Angriff geltend machen. Aber sagen wir mal so, das ist wirklich, wenn die 5 Meter, 10 Meter über Ihnen schwebt oder so, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken. Aber wenn Sie da eine Drohne für 1.000 Euro zerstören, weil der Nachbar vielleicht gar nichts Böses wollte, der hat nur ein bisschen die Kontrolle verloren und wäre kurz danach weg gewesen oder so. Also in die Diskussion will man denn ja auch irgendwie nicht. Sagen wir mal so, wenn man ein so freundliches Verhältnis zum Nachbarn hat, dann muss man das irgendwie lösen. Und man wird, glaube ich, auch herausfinden, ob der bösartigerweise so niedrig über das Grundstück fliegt oder nicht.
Steinschleuder, also nur Ultima Ratio.
Ja, genau.
Ich hätte noch eine Frage. Sie sagten, alle, die jetzt Lust auf Drohnen haben, die hätten jetzt schon welche. Es gibt aber ja doch immer wieder jetzt so Szenarien, dass man sagt, so die Pizza wird mit der Drohne geliefert oder also andere Lieferungen finden in Zukunft vielleicht mit Drohnen statt. Glauben Sie nicht, dass dieser Flugraum enorm mehr genutzt werden könnte in Zukunft? Und wie müsste man das dann, gäbe es da nicht dann doch Regelungsbedarf?
Ja, also das wird kommen. Das ist aber nicht Freizeitdrohne. Ich habe Spaß dran, was war ich im Urlaub, fahre mit dem Mountainbike und lasse die Drohne hinter mir herfliegen und ganz tolle Bilder. Sondern das ist ja die gewerbliche Nutzung von Drohnen. Das wird auf jeden Fall kommen. Ja, weil eine Drohne kann gerade in, das ist nicht unbedingt in der Großstadt ein Thema, da sind die Schwierigkeiten, wo soll die landen, viel zu groß. Aber es wird auch denkbar, auf dem Lande, dort hat der Paketdienst riesen Zulieferzeiten oder sagen wir mal Beispiel Arzneimittellieferung, Riesenaufwand, 20 Kilometer Fahrt, 20 Kilometer zurück zu einem einsamen Bauernhof. Und dass man dort eine definierte Landefläche für eine Drohne auf dem Bauernhof definiert. Und wenn das Medikament geliefert werden soll, fliegt die Drohne dahin, legt das Paket ab und fliegt wieder weg. Das ist ein Szenario. Also meines Erachtens wird es das in 5, 6 Jahren spätestens geben.
Und dann stellt sich vielleicht auch irgendwann die Frage, ob die überhaupt noch von einem Menschen gesteuert wird oder vielleicht direkt von
automatisiert.
Und wer dann die Verantwortung hat. Aber das wird
das wahrscheinlich wird automatisiert gehen. Das wird gesteuert gar nicht gehen, sondern es wird automatisiert gehen. Deswegen sind im Augenblick eben auch massive Überlegungen, wie man hier die Aufteilung des Luftraums vornimmt. Denn in niedrigen Höhen sind auch Rettungshubschrauber unterwegs. Die dürfen jetzt auch nicht mit solchen Lieferdrohnen kollidieren oder in der Gefahr sein. Das heißt, solche Lieferdrohnen werden auf jeden Fall mit Transpondern ausgerüstet sein müssen, sodass man eine Kommunikation hat, dass man weiß, dort fliegt eine Drohne, dass auch der Rettungshubschrauber weiß, da fliegt eine Drohne. Das muss vorher sichergestellt sein. Da ist man dabei.
Alles klar. Also ein Thema, das durchaus noch im Wandel ist, auch ein Rechtsgebiet tatsächlich, das noch im Wandel ist. Wir sind gespannt, was da alles noch kommt.
Herr Hinners, haben Sie selbst eine Drohne, nur aus Interesse?
Ja.
Ah ja.
Ich bin selbst ja Pilot, Berufspilot, Fluglehrer. Von daher, alles, was fliegt, begeistert mich natürlich. Und ja, ich habe eine Drohne und finde es einfach faszinierend, was man damit machen kann, ja.
Und Sie halten sich aber vom Flughafen fern damit?
Ich kenne natürlich die ganzen Regeln in- und auswendig und habe nicht nur irgendwann mal einen Drohnenführerschein gemacht, sondern weiß das aus meiner beruflichen Tätigkeit, ja.
Und diese Regeln, ganz kurz nochmal, das interessiert mich jetzt auch, wo sind die denn niedergeschrieben? Also gibt es irgendwie ein Drohnengesetz oder so in der Form
ja, also man muss sich, also erstens muss man das alles wissen, welche Einschränkungen da bestehen, wo Kontrollzonen von Flughäfen sind. Teilweise sind die neueren Drohnen sogar so programmiert, dass die über eine bestimmte Höhe gar nicht steigen, also dass die Luftraumverletzung gar nicht vornehmen. Mhm. Dann muss man sich aber trotzdem informieren, also beispielsweise Großereignisse wie Hafengeburtstag Hamburg, wo 500.000 Menschen am Hafen als Menschenmasse da sind. Dort wird ein Sperrgebiet für Drohnen ausgewiesen, weil man einfach nicht will, dass da eine Drohne drüber fliegt und womöglich der Drohnensteuerer die Kontrolle über die Drohne verliert und die fällt dann aus 100 Meter Höhe auf diese Menschen. Und da gibt es auch Verstöße und die werden auch nachhaltig verfolgt. Ich kenne da Fälle, wo die Drohnensteuerung von der Polizei übernommen wurde. Die Polizei stand dann beim Drohnensteuerer vor der Tür und die Drohne wurde beschlagnahmt. Und das ist grundsätzlich auch richtig, dass dort jetzt die Regeln auch kontrolliert und eingehalten werden.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Herr Hinners.
Danke. Wunderbar. Und viele Grüße vom ganzen Team.
Alles klar. Ja, danke. Grüße zurück.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Das war Stefan Hinners, Rechtsanwalt für Luftfahrtrecht aus Hamburg. Und das war es dann auch für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt, an eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Gerne Lob, aber auch gerne Kritik und auch gerne Themenvorschläge. Wir freuen uns da immer. Und jetzt ganz zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Diesmal geht es um die deutsch-russischen Beziehungen, aber nicht um die politischen, sondern um die kulturellen. Und da hören wir jetzt mal rein.
Dresden, 1989. Die Menschen in der DDR demonstrieren für Freiheit. Und auf der Bühne der Semperoper Ludwig van Beethovens Befreiungsoper Fidelio. Oh, 25 Jahre später, 2009.
Der Ministerpräsident der Russischen Föderation, seine Exzellenz Wladimir Putin.
Wladimir Putin erhält auf der Bühne der Semperoper einen Preis.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik und Kultur gehören zur russischen Propaganda. Der Podcast Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda geht auf Spurensuche zwischen Mauerfall und der russischen Großoffensive auf die Ukraine. Welche Rolle spielte Beethovens Fidelio bei den Freiheitsprotesten in Dresden? Und welche Rolle spielt die Musik im System Putin heute? Es geht um Meinungshoheit, Macht und Milliarden. Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda. Gemeinsam mit der Journalistin Jeannie Wasilewski begebe ich, Axel Brüggemann, mich auf die Spuren von Revolution, Kultur und Propaganda.
Ja, das klingt doch ganz spannend, oder Christoph?
Klingt spannend, ich schalte auf jeden Fall ein.
Gut, und das war's dann auch für diese Woche.
Ja, herzlichen Dank, Fabian. Ich sage auf Wiedersehen. Ciao.
Ciao. Oh.